Dieser Stöhner geht raus an alle, die traurig sind. Traurig, weil das Oberliga-Eishockey-Jahr für den EV Füssen beendet ist. Die vielleicht traurig sind, weil sie, so wie ich, den typischen After-Playoff-Schnupfen sich eingefangen haben. Oder die sich jetzt auch wieder denken, ah, scheiße, schon wieder der Edinger. Dann sage ich, besonders bei letzterem, Pech gehabt, selber schuld. Und bei den anderen zwei Sachen sage ich, werd schon wieder. Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zum dieswöchigen einzig wahren Eishockey-Talk Füssens, zum Kurbelcast. Mein Name ist Max Edinger. Yo, ich stehe dazu, ich habe Männerschnupfen. Ich freue mich trotzdem auf die heutige Podcast-Folge, weil ich sie wieder mit meinem ja, absoluten Eishockey-Lieblingsmenschen teilen darf. Der Mann, der jetzt sein erstes Jahr als Eishockey-Manager erfolgreich hinter sich gebracht hat, dabei auf eine Siegquote von 35% zurückgreifen kann, und damit an seinen Spielerwert in Sachen Siege nahe herankommt, als Spieler 42% der Spiele für sich entschieden. Also, kleines bisschen Luft nach oben hat er sich noch gelassen, typisch pädagogisch eben. Es geht immer ein kleines bisschen besser. Herzlich willkommen im Kurbelcast, Yogi Noack. Hallo.
Ja, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Erstmal gute Besserung nach Piting. So eine Männergrippe ist echt, es ist teilweise lebensbedrohlich, deswegen Hut ab, also alles für den Kurbelcast natürlich. Und auch hervorzuheben, wir nehmen jetzt gerade am Dienstag, dem 5. März auf, wo der EC Piting ein Playoff-Heimspiel hat, aber der Herr Edinger ist daheim und nimmt Kurbelcast auf, also und nicht kommentiert er nicht dieses uninteressante Viertelfinalspiel oder Achtelfinale ist es, ja, sorry. Da wollen wir die Pitinger nicht besser machen, als sie sind. Deswegen, ja, also gute Besserung. Jetzt typisch Semesterferien, muss man auch einmal krank sein, ne?
Gehört absolut dazu und vielen lieben Dank. Ich bin auch, das ist einfach mal ein Statement. Da habe ich jetzt einfach mal durchaus Farbe bekannt und dementsprechend sind alle sämtlichen Bashes, die von dir in meine Piting-Richtung gehen, einfach absolut unberechtigt. Ich bin hier, ich bin da. Vielleicht bin ich aber auch krank, einfach wegen der schlechten Pitinger Luft. Vielleicht ist das dann der einzige Grund. Vielleicht hat es mich deswegen erwuschen. Nein, ansonsten alles für den Kurbelcast. Was gibt es Schöneres als den Kurbelcast? Bitte, hey, das ist absoluter Pflichttermin für mich am Dienstagabend. Und da schmeiße ich mich auch mit dieser lebensbedrohlichen Männergrippe vor die Kamera, vor das Mikrofon, weil ich so bin, wie ich bin. Und ich frage dich, lieber Yogi Noack, du wurdest bisher von sämtlichen After-Playoff-Bazillen verschont, oder wie schaut's aus?
Ja, bisher schon. Also toi, toi, toi. Bleibt hoffentlich auch so, obwohl sich jetzt bei mir die Arbeit, sage ich mal, jetzt nicht wirklich verringert hat bis jetzt. Deswegen wird es wahrscheinlich bei mir dann irgendwann mal so kommen, wenn man dann mal runterfährt, ist ja meistens so. Oder ich hatte sonst auch immer oft nach den Playoffs, dass wenn dann der Körper viel zu tun hatte oder vielleicht auch mal ein bisschen überlastet ist, dass du dann halt anfällig ist oder dann runterfährt. Also nee, Gott sei Dank nicht. Alles gut überstanden bis jetzt.
Wir klopfen alle Kurbelcaster für dich dreimal auf Holz, dass du so strong, so fit bleibst wie eh und je. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Du bist ja auch so ein Sympathie-Catcher. Und das ist eine wunderschöne Überleitung nochmal ganz kurz, um allgemein nach dieser langen Oberliga-Saison nochmal alle Kurbelcaster von Herzen zu grüßen. Alle EV Füssen-Fans, alle EV Füssen-Verantwortlichen, die Ehrenamtlichen, einfach alle Menschen, die dieses Jahr wieder mal, obwohl schwer, schwierig angefangen, zu einem besonderen und trotzdem schönen Oberliga-Jahr gemacht haben. Da gehen wirklich Props raus, Schulterklopfer, Kuss aufs Auge, kein Plan, alles Mögliche. Dieses Jahr war wieder so viel Zusammenstehen und vielleicht sogar so viel Zusammenstehen wie schon lange nicht mehr. Und gemeinsam haben wir es geschafft. Und zum letzten Punkt noch zum Charming Boy Yogi Noack muss ich auch noch mal sagen, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an unsere, ja, Rosenkavaliere, beziehungsweise wir sind die Rosenkavaliere und haben zwei Rosen gekriegt. Zwei ganz, ganz besondere Kurbelcast-Fans haben uns da überrascht nach dem letzten Spiel gegen Tölz. Die zwei wissen genau Bescheid, wer gemeint ist. Vielen, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Die Rose ist zwar inzwischen verwelkt, steht bei mir aber trotzdem nur auf dem Schreibtisch. Einfach so Trophäen-like, weil egal, macht trotzdem was her. Also, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Wir werden noch ganz, ganz oft in dieser Podcast-Folge Möglichkeit haben, uns zu bedanken und vor allem zurückzublicken. Denn diese Folge ist ein ganz, ganz großer Rückblick auf das, was bisher in dieser Oberliga-Saison passiert ist beim EV Füssen und generell einfach in der Oberliga. Und wir starten erstmal so, wie wir es jetzt einfach gewohnt sind, nochmal mit dem Rückblick auf das letzte EV Füssen-Spiel des Jahres, das 3:7 zu Hause, letztes Pre-Playoff-Spiel gegen die Tölzer Löwen. Es war nochmal ein sportlicher Abschluss, der nochmal gezeigt hat, yo, Pre-Playoffs war jetzt einfach in dem Jahr das höchste der Gefühle. Tölz ist zu Recht eine Runde weiter. Das Ergebnis kommt höher daher, als es letzten Endes war in Sachen sportlicher Unterschied. Aber die Tölzer Löwen haben vor allem eins sehr gut gemacht. Sie haben ihre Qualität, die sie haben, einfach aufs Eis gebracht und in entscheidenden Momenten auch genutzt. Das heißt, dass EV Füssen genauso viel Qualität hat, es letzten Endes aber nicht ganz geschafft hat, einfach die vielen Chancen und Gelegenheiten in Tore umzumünzen. So am Ende einfach Tölz dann, der ohne Anführungszeichen, der verdiente Sieger und damit Teilnehmer an den Playoffs. Die müssen jetzt dafür nach Tilburg hochfahren. Hey, kann man sich auch sparen. Von dem her bin ich sogar ganz froh, ehrlich gesagt, dass wir jetzt uns in Füssen gespart haben. Yogi, deine ersten Impulse zu diesem Spiel gegen Tölz. Vielleicht erstmal nochmal auch wieder liebe Grüße und Props raus an alle Fans, die im Stadion waren. Es war wieder tolle Stimmung. Es war nochmal ein Eishockey-Fest zum Abschluss.
Ja, definitiv. Das wäre jetzt auch das Erste, was ich hätte sagen wollen. Vielen Dank an alle, die da am Donnerstagabend an den Kobelhang gekommen sind. Vierstellig, also über 1000 Zuschauer an dem Donnerstag. Das war jetzt dann leider auf jeden Fall der würdige Abschied für unsere Jungs von dieser Saison. War echt cool. Jetzt habe es mir erhofft, aber man weiß ja nie unter der Woche, wie viele Leute sich dann wirklich einrichten können. Von der Stimmung her echt nochmal echt die Bude komplett abgerissen. Ansonsten gebe ich dir recht. Also Glückwunsch da an die Tölzer, die in den beiden Spielen schon besser waren. Ansonsten hast du es auch schon richtig gesagt. Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Chancen in Tore umzumünzen. Die Tölzer dann umso leichter, sodass die beiden Ergebnisse dann auch eigentlich ein bisschen zu hoch waren, was den Spielverlauf jetzt oder das Kräfteverhältnis nicht wirklich wiedergegeben hat. Aber alles in allem, denke ich, können wir da den Tölzern ohne Wimpern zu zucken beglückwünschen, dass sie es jetzt geschafft haben. Wir leider nicht. Ich hätte es den Jungs wirklich gegönnt und unseren Fans natürlich auch, dass wir jetzt heute nochmal mindestens ein Heimspiel gehabt hätten, aber ja, so ist der Sport, so ist es nun mal und deswegen, sitzen wir jetzt hier und nicht im Kugelhang.
Richtig, deswegen sitzen wir hier und labern wieder allen die Ohren voll. Wie du es richtig gesagt hast, ja, ich glaube einfach, es war letzten Endes so in Ordnung, dass Tölz weitergekommen ist. Wir wünschen den Tölzer Löwen weiterhin viel Glück natürlich jetzt auch in den Playoffs sowie allgemein allen qualifizierten Teams in dieser Oberliga jetzt für den großen Saisonabschluss. Allgemein höchsten Respekt in dieser engen Liga. Die Playoffs zu schaffen ist eine Leistung, so oder so. Und dementsprechend gehen da ganz, ganz viel respektvolle Grüße raus. Ja, wir blicken zurück, weil zurückblicken geht immer. Und wir haben 48 Spiele in dieser Oberliga Süd Hauptrunde erlebt. Der EV Füssen hat dabei 17 Siege und 31 Niederlagen bei 52 Punkten insgesamt einfahren können. Zum Vergleich, im letzten Jahr, was ja von vielen Fans als deutlich besser wahrgenommen wurde, man muss sagen, letztes Jahr waren es bei auch 48 Spielen 22 Siege und 26 Niederlagen. Das sind jetzt gerade mal 9 Punkte mehr. Da ist also der Unterschied gar nicht so krass, was einfach wiederum zeigt, wie viel stärker die diesjährige Oberliga Süd einfach war und was wiederum auch die Leistung dieses unfassbar jungen Teams. Ich weiß, ich sage es immer wieder, vielleicht könnt ihr daheim ja auch Kobelcast-Bingo spielen oder irgendwie sowas, dann könnt ihr das erste Feld jetzt schon abhaken. EV Füssen gleich junges Team. Nein, aber wirklich nur 9 Punkte schlechter als im vergangenen Jahr. Einzige, was vielleicht so ein kleines bisschen auffällt im Vergleich zum letzten Jahr, es sind nur bei 24 Heimspielen nur 8 Heimsiege den Füssenern gelungen. Auswärts war man recht stark mit 9 Siegen. Da waren wir eher im Mittelfeld der Oberliga sogar. Heim leider Gottes eher schwach. Dementsprechend, Jogi Noack sicherlich das Ziel fürs nächste Jahr, den Kobelhang nicht nur zum Beben bringen, sondern vielleicht auch wieder zur Festung aufbauen, oder? Wie schaut's da aus?
Ja, ich glaube auch genau, dass das der Punkt ist, warum das vielleicht dem einen oder anderen so oder es so rüberkam oder so empfunden wurde, dass die letzte Saison oder die vorherige Saison vielleicht irgendwo ein bisschen besser war, weil wir da einfach zu Hause mehr Punkte und mehr Siege einfahren konnten. Und so ein Kobelcast-Bingo, das wäre bei uns beiden wahrscheinlich ziemlich schnell zu Ende. Aber ich glaube auch, dass genau das der Grund auch ist, auch wenn wir da immer wieder drauf zurückkommen. Aber es ist nun mal einfach der Fakt, dass so eine junge Mannschaft dann auch zu Hause sich dann auch selber ein bisschen mehr Druck macht als auswärts. Du musst zu Hause auch oft das Spiel selber machen, wenn du jetzt gegen keine absolute Top-Mannschaft spielst. Das macht dann schon immer ein bisschen Unterschied und war dann, glaube ich, auch in ein paar Heimspielen, die wir auf jeden Fall auch hätten gewinnen können, dann, glaube ich, auch der Unterschied alleine bei den beiden Arena-Spielen zum Beispiel, auf die du ja wahrscheinlich noch zu sprechen kommen wirst, war es zum Beispiel der Punkt, zumindest beim ersten Arena-Spiel gegen Passau.
So, wieder mal der kurze Hänger, der gehört einfach auch dazu. Nächster Part bei unserem Kobelcast Bullshit Bingo. Kurzer Internethänger bei uns beiden. Nein, du hast es wieder richtig gesagt letzten Endes. Und ja, ich werde noch Bezug nehmen auf die EVF Winter Games. Allerdings höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Podcast-Folge. Wir müssten uns jetzt ein bisschen durch die Playoffs hangeln. Und wahrscheinlich wird nächste Woche dann unsere EVF Highlights an der Reihe sein, wo wir unsere persönlichen schönsten Momente des Jahres küren. Für diese Woche habe ich mir überlegt, wie wir alle wissen natürlich, ich bin Grundschulmausi und ich liebe es als Lehrer natürlich, Zeugnisse zu erstellen. Nicht wurscht, heute machen wir es auf alle Fälle trotzdem sehr gerne. Und zwar verteilen wir heute das große EV Füssen Zeugnis des Jahres. Und zwar jetzt nicht so klassisch nach Noten, weil Noten sind sehr unpädagogisch. Das wissen wir alle dementsprechend. Wir machen es eher nach Beschreibungen, nach Eigenschaften einfach. Und ich baller jetzt dann gleich mal die Eigenschaft, die Kategorie raus und nenne meinen Favoriten dafür. Und du darfst dann entweder bestätigen oder verneinen und deine Meinung dazu kundtun. Mein EVF-Zeugnis für den Klassenbesten in diesem Jahr geht an das Team, das generell als Team zusammengearbeitet hat. Und nur übers Team hat man überhaupt die Pre-Playoffs erreicht. Ich möchte keinen einzelnen Spieler da hervorheben. Was macht Manager Nowak?
Für mich 100% zu.
Super, perfekt. Dann will ich als Klassensprecher, weil ich ihn einfach unfassbar sympathisch finde und er einfach die Herzen der Fans erobert, Bene Hötzinger. Wer ist dein Klassensprecher?
Da ich einen Bausi kenne und er jetzt nicht der Mann der vielen Worte ist, nehme ich da einen Marco Däubler.
Das wäre jetzt die offensichtlichste Variante gewesen. Ich wollte ein bisschen gegen den Strom schwimmen, deswegen Bene Hötzinger. Er muss mit seinen Aufgaben wachsen, weißt du, deswegen. Dann habe ich als den Überspringer, also der Typ, der am meisten Entwicklung in diesem Jahr hingelegt hat, Max Bleicher.
Ja, liegt er auf der Hand, weil er ja erst 16 oder jetzt 17 ist. Ich überlege jetzt gerade. Ich finde, dass du da fast alle nehmen kannst oder auch nehmen müsstest, weil ich sage jetzt mal vielleicht außer im Juli der letzte Saison ja auch schon, sage ich mal, die Top-Stürmer oder einer der Top-Stürmer war und ein Bauer, Neudecker vielleicht auch noch, haben aber alle anderen was Thema Eiszeit und Verantwortung angeht, brutalen Sprung nach vorne machen müssen einfach. Deswegen nehme ich einen kleinen Blöscher da nichts weg. Können wir gerne so stehen lassen. Aber ich denke, dass da alle einen Riesensprung nach vorne gemacht haben oder auch machen mussten.
Genau, vor allem das mussten wir noch, der passende Zusatz. Und liebe Kurbelcaster, gerne auch eure eigene Meinung bilden, gerne auch uns euer Rating schicken, wer bei euch in diesen Kategorien vorne am Start ist. Für mich der Klassenliebling, der Fanliebling, der am schnellsten auch die Herzen der Fans erobert hat in diesem Jahr, Philippe Bourouble.
Boah, ja, da bist du, glaube ich, näher an den Fans dran als ich, aber würde ich auch so unterschreiben.
Tipptopp. Der beste Notendurchschnitt, also die besten Zahlen, hat man wieder aufgelegt. Juli Straub, und da gibt es, glaube ich, dann in dem Fall keine zwei Meinungen, wieder Topscorer. Ob das in diesem jungen Alter, ich glaube erst drittes volles Oberliga-Jahr, zum zweiten Mal jetzt schon Topscorer vom EV Füssen. Stark, der nächste, die nächste Kategorie, der fleißigste. Es geht einmal, finde ich, an Juhani Matikainen, der einen Wahnsinnsjob neben der Bande, hinter der Bande, hinter den Kulissen abgeliefert hat. Genauso geteilt quasi an Jogi Noack.
Ach ja, gebe ich gerne dem Juhani, oder der sonst auch immer ganz, ganz fleißig ist und da er nicht so viel scored, da manchmal hinten runter geht, ist der Pius Seitz.
Sehr gut. Finde ich einen guten Call. Der wird bei mir jetzt noch später auf alle Fälle eine eigene Auszeichnung erhalten. Nächste Kategorie finde ich immer sehr spannend, und da wirst du jetzt dann hoffentlich gleich noch einen Tip-Top-Kandidaten rausballern. Der Klassenclown. Für mich geht der Klassenclown, ja, das ist wirklich sehr schwierig. Ein enges Duell zwischen Bene Hötzinger und Marco Däubler. Aber ich glaube, irgendwie alle haben ihren komödiantischen Aspekt und ihr Talent. Deswegen überlasse ich jetzt dir mal da die endgültige Wahl. Wer kann dir immer wieder ein Lächeln entzaubern, außer jetzt mal von mir abgesehen?
sehr, sehr viele, aber am ehesten, oder was heißt ehesten, am meisten, glaube ich, in der Kabine, aber das wirklich nochmal der Zusatz, in der Kabine Marco Däubler.
Wollte gerade sagen, es ist durchaus sehr nachvollziehbar. Marco Däubler wirkt nach außen in den Interviews immer so unfassbar gefasst, so philosophisch, was man da hinter den Kulissen teilweise hört. Einfach ein mega geiler Typ. Nächste Auszeichnung. Mr. Zuverlässig. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wen Jogi Noack als Mr. Zuverlässig im Team sieht.
Bausi.
Yes. War auch mein Pick. Bene Hötzinger, auch da kommen wir später nochmal ganz dazu, hat wieder mal Wahnsinnszahlen aufgelegt. Ein Keeper, der mit die meisten Schüsse in der Oberliga Süd auf sein Tor gelegt, trotzdem eine Fangquote von 90% zustande bringt. Mr. Zuverlässig, Bene Hötzinger, und das steht ihm auch sehr gut, dieses Prädikat. Der Bemühteste, der mit dem meisten Einsatz, ist für mich immer Pius Seitz. Das heißt nicht, dass die anderen keinen Einsatz liefern, aber was der Pille immer draufregt, das ist mehr als 110%, das sind mindestens 110,34. Also vom Einsatz her Pius Seitz für mich immer der Duracell-Hase.
Ja, und da schreibe ich auch so, wen ich da noch mit dazu nehmen würde, wäre der Noah Keller, der auch immer sich voll reinhaut und jeden Schuss blockt. Also da auch eigentlich immer mehr als, wenn es gehen würde, mehr als 100% Einsatz.
Definitiv Noah Keller. Auch da immer, da wird sehr viel auf die Stats geschaut, dass der Noah Keller kein Tor geschossen hat, sehr wenig Vorlagen gegeben hat. Aber als teamdienlicher Spieler wirklich brutales Jahr. Und wie du schon sagst, ich glaube wirklich, der Spieler mit den meisten geblockten Schüssen beim EVF in diesem Jahr, Noah Keller, wird sehr gerne von Typen, die wenig vom Eishockey verstehen, übersehen. Und dann noch einer, der so ein bisschen in diesem Jahr besondere Fähigkeiten gezeigt hat. Wir haben eine letzte Kategorie. Auch da geht der Award eigentlich an das ganze Team, weil das ganze Team hat sich in diesem Jahr irgendwie, ja, individuell anpassen müssen und auch immer wieder auf viele Ausfälle reagieren müssen. Wer aber da durchaus positiv auffiel, weil eigentlich als Verteidiger eingeplant, aber sehr viele Tore in diesem Jahr. Tobi Bader mit 11 Saisontoren, obwohl der sehr lange auch verletzt war. Starke Quote, irgendwie, glaube ich, knapp über 20 Spiele, 11 Saisontore. Tobi Bader, da hat sicherlich eine positive Erscheinung. Wen hast du nur so als, ja, besondere Fähigkeiten-Typ irgendwie in dem Jahr wahrgenommen?
Eine coole Kategorie. Ja, ich hätte jetzt auch als erstes einen Tobi gesagt, also war jetzt nicht so verwunderlich für uns jetzt, weil er einfach das schon die letzten Jahre immer gezeigt hat, aber einfach die Rolle nicht hatte und vor allem auch im Powerplay da vorm Tor oder als Bumper, glaube ich, auch so genau seinen Spot gefunden hatte, hatte Juhani wirklich gutes Auge gehabt. Ansonsten, ja, fällt mir jetzt auf die Schnelle kein anderer ein.
Passt doch voll. Diese Einigkeit bei uns ist einfach immer wieder faszinierend. Sieht man sich 7 Tage wieder nimmer. Und trotzdem ist es quasi so, als hätte man sie gestern das letzte Mal gesehen. Tobi Bader, also der Man mit den besonderen Fähigkeiten. Liebe Grüße gehen da raus an ihn. Und das war es erstmal fürs EVF-Zeugnis. für den ersten Teil. Wir haben noch mehrere Saisonrückblicke vor uns. Das war jetzt quasi das erste Drittel von mindestens drei Dritteln, die wir dann mit euch nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Und bevor ich jetzt dann gleich wieder auf den nächsten großen Teil des heutigen Podcasts eingehe, frage ich einfach mal durch die Blume, weil ich sehr neugierig bin. Jogi Noack, Kader-Update. Hast du schon was für uns, was Konkretes? Ja?
Nein, habe ich nicht. Da lassen wir den Max E. aus P. noch ein bisschen zappeln, weil wir auch eigentlich eine schöne Vertragsverlängerung bei unserer Abschlussfeier oder Saisonabschlussfeier droppen wollen oder wahrscheinlich werden, ohne da jetzt Felix Warmann als Head of Marketing und Public Relations oder keine Ahnung, das wäre echt mal ein geiler Name. PR-Manager Felix Warmann. Da vorzugreifen, ich kann jetzt auch leider noch kein genaues Datum sagen, aber es wird das nicht jetzt kommende Wochenende, also wir sprechen jetzt gerade vom 5. März, sondern das darauffolgende. Also irgendwann zwischen dem Freitag, dem 15. und Sonntag, dem 17. März, werden wir unsere Saisonabschlussfeier machen mit allen Spielern, Trainer. Weiß nicht, ob der Herr Edinger sich vielleicht auch die Ehre gibt. Ich werde auf jeden Fall da sein. Wird viele coole Sachen geben. Die Trikots werden versteigert, die Originalen. Also jeder, der das erste originale und vielleicht auch letzte originale Trikot von Max Bleicher ersteigern will, muss da dabei sein. Wir haben auch noch eine coole Merchandise-Neuheit, in Anführungszeichen, was bis jetzt noch nicht im Fanshop war. Und. Werden wir dann noch früh genug, wird der Felix das dann noch allen wissen lassen und vielleicht dann nochmal in die Zeitung schreiben, dass wir da den Jungs einen gebührenden Abschied machen, dass wir nochmal die Saison feiern können. Freue ich mich richtig drauf. Und dann lassen wir die Jungs nochmal hochleben.
Nicht nur Yogi N. aus F. freut sich auf dieses Highlight, sondern auch Max E. aus P. Ich freue mich schon sehr darauf,
wenn der Eberfürsten mir dann mal meine erste Wohnung in Füssen spendiert. Oh, sorry, jetzt habe ich dich nicht gehört.
Natürlich. Gar kein Stress, ich habe nur gesagt, dass sich nicht nur der Yogi N. aus F. auf das Abschlussfestchen freut, sondern auch der Max E. aus P. Und dass ich mich sehr darauf freue, wenn der Eberfürsten mir dann meine erste eigene Wohnung in Füssen spendiert. Dann gibt es nämlich dieses Bashing gegenüber Peiting einfach gar nicht mehr. Also kleiner Seitenhieb Richtung deine Zahlungsabteilung. Nein, mega cooles Event. Wir werden dazu später noch darauf zu sprechen kommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich der Max E. aus P. da auch mal die Blöße gibt. Einfach mal sich auf die Bühne stellt und dann können die ganzen Fans auch mal den Max E. aus P. alles heißen. Freut mich sehr. Könnt ihr gern machen. Ich stehe da Rede und Antwort quasi. Hat sich, glaube ich, auch einiges angesammelt über das Jahr. Bin ich ja ganz ehrlich. Let's go. Wir machen sofort weiter. Wunderschön. Es läuft heute wie geschmiert, wie geölt. Genauso gehört sich das. Und wir haben letzte Woche bereits unsere hellseherischen Fähigkeiten bedient und sind die Eishockey-Ligen Deutschlands einmal durchgegangen. Mit Hinblick auf das bevorstehende letzte Hauptrundenwochenende. Welche Teams kommen in die Playoffs, welche Teams müssen in die Playdowns und so weiter und so fort. Und wir machen ein kurzes Update. Wie gut waren wir? Wie gut haben wir es eingeschätzt? Und wir jumpen sofort in die DEL. Und es ist einfach das Thema schlechthin im deutschen Eishockey im Moment. Und wir hatten die Chancen noch, ja, vielleicht gar nicht so schlecht eingeschätzt. Es ist jetzt dann doch letzten Endes deutlich passiert. Der AEV ist abgestiegen. Zumindest ist er als sportlicher Absteiger im Moment feststehend. Das Gründungsmitglied der DEL seit 1994 in der höchsten deutschen Spielklasse, Vizemeister 2010. Bereits letztes Jahr sportlicher Absteiger, da dann noch profitiert davon, dass kein DEL-2-Verein hochgehen konnte. Jetzt wieder fixer sportlicher Absteiger. Der Ligenverbleib ist noch nicht ganz geklärt. Letzten Endes, wenn nicht Kassel oder nicht Krefeld Meister werden, dürfen die Augsburger Panther nochmal ein Jahr DEL spielen. Ansonsten schaut es düster aus beim AEV und ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich bin ja sonst eigentlich eher auf der roten, bulligen Welle. Also ich bin eher auf der München-Sympathisanten-Welle. Trotzdem, ich habe echt auch mal ganz kurz eine kleine Träne verdrückt, als ich das mit dem AEV dann so am Wochenende mitgekriegt habe, mir angeschaut habe. fast schon legendär, oder das Interview vom Luca Tosto, der dann da vor der Kamera steht und einfach 100% ehrlich reinlabert. Wir spielen, Entschuldigung, scheiße. Es ist einfach viel zu wenig, was wir machen. Wir sind zu Recht Letzter. Auch das ist ein Statement und sagt sehr viel aus über den AEV in diesem Jahr. Der Sommer war auch da schwierig mit der ungewissen Planung und so weiter und so fort. Das ist vielleicht einfach die logische Konsequenz und vielleicht wäre es sogar besser für diesen Verein, jetzt nochmal was Neues aufbauen zu können. Wir wünschen es den Augsburgern trotzdem, dass es dann doch noch irgendwie hinhaut, dass weder Kassel noch Krefeld dann Meister werden und der AEV der Liga erhalten bleibt, allein vom Namen her. Was sonst noch ganz interessant war, Schwenningen zum ersten Mal seit besagter erster DEL-Saison 94-95 in den Playoffs. Respekt. Und Iserlohn hat es echt geschafft. Die waren Anfang des Jahres noch zweistellig von den Punkten hinter Augsburg. Haben das Ganze jetzt noch gedreht, den Klassenerhalt geschafft. Auch da gehen Glückwünsche raus. Jogi, ja, der AEV hat es jetzt, ja, im Moment zumindest nicht geschafft, die Liga zu halten. Wir müssen abwarten. Auch du wirst sicherlich da etwas wehmütig Richtung DEL geblickt haben am Wochenende, oder?
Ja, weil ich am Sonntag auch in Augsburg war jetzt das erste Mal für mich, dass ich bei einem AEV-Spiel war. Also in der Halle war ich schon öfters, aber jetzt auch nicht mehr seit der Renovierung. Deswegen, ja, es war eigentlich alles angerichtet für ein super Spiel. Die Düsseldorfer kamen da mit einem Sonderzug, deswegen ist es ein bisschen später losgegangen. Die haben anscheinend auch eine Fanfreundschaft, was auch sehr, sehr cool war und sehr fair war. Die Halle oder der ganze Standort an sich gehört einfach in die DEL und deswegen haben wir es ja eigentlich auch beide gesagt, dass die es halt irgendwie noch hinbiegen werden und irgendwie schaffen werden, aber das Spiel jetzt am Sonntag, weil ich es jetzt halt 60 Minuten gesehen habe, ja, war schon echt schwere Kost will ich jetzt nicht sagen, aber man hat einfach den Unterschied zu Düsseldorf gesehen, dass da in der DEL, wenn da 9 Ausländer spielen und bei Augsburg gefühlt irgendwie nur 2 oder 3 wirklich auffallen, dann ist es einfach zu wenig und dann kann auch ein starker Dennis Endras im Tor dann nicht mehr wirklich viel machen, weil die Tore dann auch viel zu leicht gefallen sind und der Unmut der Fans nach dem Spiel war dann natürlich auch sehr groß, kann man natürlich auch verstehen, 2-mal in Folge. Klar, es ist schwierig, wenn man so lange warten muss. Auf der anderen Seite musste man jetzt auch nicht bis Juni oder Juli warten. Also irgendwo ist die Kritik dann da schon berechtigt. Vor allem war ja eigentlich auch die Importspieler, sag ich mal, nicht am einfachsten, aber dann doch schon mehr Auswahl sein ist als bei den Deutschen. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre, wenn sie runtergehen. Ich drücke die Daumen, dass es dann Kassel und Krefeld nicht schaffen, dass Augsburg drin bleibt. Aber so oder so muss sich da, glaube ich, wirklich was ändern. Aber das werden die Leute dort, die dort in Amt und Würden sind, glaube ich, auch selber wissen und dann dementsprechend reagieren. Aber wäre wirklich sehr, sehr schade, weil auch die Halle ist Kurt-Frenzel-Stadion, das ist halt noch wirklich, das ist noch Eishockey. Das ist noch richtig, oder da ist es meiner Meinung nach am besten gelungen bis jetzt, diese Eishockey-Tradition mit der modernen Multifunktionsarena zu verbinden und da wirklich Hut ab. Also das war für mich wirklich richtig cool zu sehen, wie man das da jetzt, sage ich mal, so geschafft hat. Trotzdem, die Stimmung war unglaublich. Die haben auch gesagt, dass da, glaube ich, 13 Spiele in Folge ausverkauft waren. Also die Stadt und die Fans stehen so hinter dem Verein und das wäre schon echt bitter, wenn die dann nächstes Jahr nach Weißwasser oder nach Kaufbeuern fahren würden. Jetzt nichts gegen die beiden Mannschaften oder gegen die Vereine, aber Augsburg gehört gegen die Kölner Haie oder gegen die DEG und nicht gegen die anderen Mannschaften. Aber schauen wir mal, auch da haben wir, glaube ich, das letzte Mal schon drüber gesprochen. Die Regel oder so, wie es geregelt ist, ist natürlich auch sehr, sehr suboptimal, dass man da jetzt noch so lange warten muss. Durch die Best-of-Seven-Serien wird es ja dann wieder wahrscheinlich Ende April. Also ja, ist echt ein bisschen blöd. Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, dass es die anderen beiden nicht schaffen, weil ich eher lieber Augsburg in der DEL sehen will. Und weil sie sich, glaube ich, auch mit den Fans das verdient haben, Andererseits, ja, wäre natürlich auch krass. Augsburg auf Bayern, das wird, glaube ich, auf jeden Fall auch, da wird auch ziemlich Feuer drin sein dann.
Aber definitiv. Und ich bin sehr gespannt und ich bin mal ganz ehrlich, ich schätze die Chancen, dass die Augsburger es vielleicht sogar wirklich dann noch über diesen Umweg schaffen, in die EL zu bleiben, als gar nicht so gering ein. Call ich jetzt einfach mal. Ich bin gespannt, ob ich meine Worte irgendwann nochmal fressen werde. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob tatsächlich die Verantwortlichen da in Augsburg wirklich wissen, was sie tun und was jetzt auch dann zu tun wäre bei einem Abstieg. Dementsprechend sehr, sehr unsicher, sehr, sehr ungewiss. Wenn sie absteigen, hoffen wir auf eine baldige Rückkehr einfach des Augsburger e.V. und freuen uns dann trotzdem irgendwie auf dieses Duell. Es ist ja wirklich unvorstellbar, Kaufbeuren gegen Augsburg. Das erinnert wirklich an sehr, sehr vergangene Tage. Eigentlich, was vor ein paar Jahren wirklich unvorstellbar war, Augsburg vor ein paar Jahren noch festes Playoff-Team in der DEL, Champions Hockey League Teilnehmer, jetzt dann gegen Kaufbeuren. Wow, nicht schlecht. Und Kaufbeuren ist das passende Stichwort, um noch ganz kurz in die DEL 2 zu blicken. Wir haben da gesagt, jo, die Kaufbeuren schaffen es direkt in die Playoffs. Wir haben einfach recht behalten, so sind wir. Der ESVK ist in den Playoffs und was für ein mega geiles erstes Match in den Playoffs dann gleich. Erste Runde Kaufbeuren gegen Landshut. Hey, mega, mega fresh. Landshut auf Vierter in der Hauptrunde. Kaufbeuren Fünfter. Boah, da geht wirklich Respekt raus in dieser unfassbar engen und sportlich so sehr attraktiven DL2. Nicht schlecht. Und wir haben es letzte Woche schon einmal durchgetippt, lieber Jogi Noack, nämlich die Oberliga-Playoff-Szenarien. Und jetzt bitte ich dich, die DEL-Playoff-Szenarien mit mir einmal kurz durchzutippen. Und zwar erstes Duell Kassel gegen entweder Freiburg, Lausitz oder Bad Nauheim.
Also ich habe jetzt gerade wieder dich nicht gehört, wer weiterkommt wahrscheinlich, oder?
Jo.
Ja, also da wird Kassel sich, glaube ich, schon durchsetzen, obwohl sie sich sehr schwer getan haben am Sonntag gegen Weißwasser.
Genau, so schaut's aus. Natürlich, die erste Runde sollte Kassel überstehen, aber was du gerade angesprochen hast, schon dieses Duell gegen Lausitz, in Kassel ist mir zu viel Unruhe im Moment. Ich glaube, da könnten sie drüber stolpern. Nächstes Duell, Regensburg, sehr, sehr stark, überraschend stark in diesem Jahr. Wahrscheinlich entweder gegen Ravensburg, Lausitzer Füchse oder Bad Nauheim. Wer macht da das Rennen? Ich glaube, Regensburg.
Ja, ich glaube auch, sie waren dann zu stark, obwohl da schon großes Potenzial wäre für eine Überraschung, weil ich jetzt Ravensburg auch nicht so schlecht sehe. Auch haben zwar jetzt ein paar Verletzte in der Verteidigung, was immer weh tut. Aber ja, ich glaube schon, dass sich dann Regensburg durchsetzen wird.
Ich kann es durchaus diesen Upside-Gedanken von dir verstehen. Ravensburg ist auch das gemachte DEL2-Playoff-Team eigentlich. Ja, sind wir mal gespannt. Und dann haben wir noch das Duell Krimitschau gegen Krefeld, wo Krimitschau ja eigentlich im Vorteil ist, wo ich jetzt aber eher Richtung Krefeld gehe. Was schätzt du, Krimitschau oder Krefeld?
Ich glaube, Krefeld macht das.
Ja. Sind wir also uns einig, das ist wunderschön. Die restlichen Partien und Begegnungen ergeben sich dann noch durch die Pre-Playoffs. Und Pre-Playoffs hatten wir getippt, dass es die Rosenheimer Star Bulls noch schaffen. Leider Gottes, die Rosenheimer hat es verspielt. Haben es nicht mehr geschafft, in die Pre-Playoffs zu kommen, obwohl sie noch einen Punkt in Kassel eingefahren haben, zu Hause gegen Freiburg gewonnen haben, also eigentlich fast das Maximum aus diesen letzten beiden Spielen noch herausgezogen haben. Es hat nicht gereicht, die Konkurrenz war zu stark, deswegen jetzt Ravensburg gegen Freiburg und Lausitz gegen Nauheim in den Pre-Playoffs. Und so müssen die Rosenheimer den unangenehmen Gang in die Playdowns antreten. Wo jetzt aber diese wunderschöne von Jogi Noack so heiß geliebte neue Playdown-Regelung in Kraft tritt, die ich jetzt an dieser Stelle nochmal ganz kurz aufbereiten möchte und mich dann schon sehr nochmal auf dein Statement in voller Länge freue. Die erste Playdown-Partie lautet Rosenheim gegen Bietigheim. Und die neue Regelung sieht jetzt vor, dass Rosenheim quasi schon mit 2:0 in der Serie führend in diese Serie startet. Sie spielen quasi eine Best-of-Seven-Serie. Rosenheim führt schon 2:0 durch die bessere Tabellenposition. Heißt, Rosenheim braucht jetzt nur noch 2 Siege und hat Heimrecht, um die Serie für sich zu entscheiden. Bietigheim startet bei 0, braucht also 4 Siege, um dieses Best-of-Seven für sich zu entscheiden. Beim Duell Selb gegen Dresden war Selb mit der besseren Tabellenposition ausgestattet. Da starten die Selber Wölfe quasi mit einem 1:0, mit einer 1:0-Führung in die Serie, brauchen jetzt also nur noch 3 Siege und haben das Heimrecht, während Dresden 4 Siege braucht, um diese eigentliche Best-of-Seven-Serie zu entscheiden. Und die Verlierer aus diesen beiden Duellen spielen dann nochmal den endgültigen Absteiger dann letzten Endes aus. Der besser Platzierte nach der Hauptrunde bekommt dann wieder diese 1:0 Führung in der Serie gut geschrieben, braucht also bloß noch 3 Siege dann und der andere braucht dann 4 Siege. So, Yogi, jetzt, während ich ganz kurz einen Schluck trinke, meine Nase von sämtlichen Männerschnupfenviren befreie, darfst du ganz in Ruhe aufsprechen und deine Meinung zu dieser Regelung kundtun. Viel Spaß, haut's rein und viel Spaß beim Zuhören, Kurbelgaster.
Ja, ich hab's ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Also, ich versuche da jugendfrei zu bleiben, weil ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber wirklich viel mit dem Sport zu tun hat, der glaube ich nicht. Der Gedanke war wahrscheinlich oder ist der, dass die Teams, die halt abgeschlagen letzter sind, sich dann schon die Kraft sparen für die letzten Spiele und gar nicht mehr mit voller Kapelle oder mit vollem Einsatz spielen, dann quasi irgendwie dafür bestraft werden. Ich glaube, dass der Eishockey-Gott oder der Sport an sich diesen DEL2-Offiziellen oder ich weiß nicht, ob auch die, vielleicht sind auch die Teams da mit dabei gewesen, dass die da zugestimmt haben, das weiß ich nicht, würde mich aber ehrlich gesagt wundern, wenn es so gewesen wäre. Aber ja, im Eishockey ist leider alles möglich, aber es ist schon Wahnsinn. Also wenn man jetzt die Tabelle sich anschaut, zwischen Dresden und Rosenheim sind es im Endeffekt 5 Punkte, also das ist ein Wochenende. Andersrum natürlich auch zwischen Rosenheim, dem 11. und sagen wir mal Kaufbeuern, das ist der 5., sind es nur 7 Punkte Unterschied. Also das ist jetzt meiner 3-Punkte-Regel, das rein theoretisch 3 Spiele. Und wie schnell, wissen wir alle, kann man ein Spiel kippen, kann man mal ein Spiel kurz vor Schluss verlieren oder vielleicht auch noch in die Verlängerung gehen, wo man eigentlich denkt, ja, da war man der Bessere und hätte die 3 Punkte eigentlich verdient gehabt. Klar, hätte Fahrradkette nach 52 Spielen, ist so eine Tabelle schon aussagekräftig, aber in der DEL2 und bei diesen Standorten, da geht es wirklich um so viel. Wir haben es ja jetzt bei Rosenheim oder sehen es jetzt in der Oberliga mit Weiden und Hannover seit Jahren so, wie schwer es ist, dann auch wieder aufzusteigen. Und ja, da schießt man sich dann schon sehr ins Knie. Also ich glaube, dass die Serie Rosenheim-Bietigheim, also das würde mich schon ganz stark wundern, wenn da jetzt Rosenheim eine 2-0-Führung quasi abgibt und Bietigheim das Ding zieht. Es ist natürlich trotzdem möglich, aber es ist schon krass. Und dann in der nächsten Runde dann diese 1-0-Rückstand plus das Heimrecht, sehr, sehr, sehr schwierig. Aber ja, also wie ihr alle hört, ich bin da kein Fan von stell das Ding auf null. Eine Best-of-Seven-Serie ist sowieso eigentlich das Fairste, was es gibt über 7 Spiele. Wenn es über 7 Spiele geht, gewinnt eigentlich fast immer die bessere Mannschaft. Und dann hat man es auch nicht verdient, wenn man dann in den Playdown 2-mal Best-of-Seven verliert. Aber ja, ist natürlich so, wie es ist. Es gibt es auch nur im Eishockey, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Ich finde es auch immer blöd, wenn man dann irgendjemanden, der jetzt noch nicht so bewandert ist im Eishockey, dann jedes Jahr irgendwelche neuen Regeln erklären muss, die man selbst als eingefleischter Eishockeyspieler teilweise nicht versteht. Ist dann auch nicht wirklich förderlich, um den Sport, sag ich mal, größer irgendwo zu verkaufen oder auch beliebter zu machen, außer in den Ballungszentren, wo sowieso schon die halbe Stadt wahrscheinlich Fan ist.
So, Kurbelcaster, wie hat es euch gefallen, das Statement? Also mir hat es sehr gut gefallen und dementsprechend gibt es von mir da auch gar nicht mehr Zusätze, außer 2 Punkte. Erstens, ich bin ganz ehrlich, ob die Verantwortlichen hinter dieser Spielmodusplanung wirklich so viel mitgedacht haben, wie du in dem Moment, mag ich mal zu bezweifeln, aber können wir mal so stehen lassen. Und zweiter wichtiger Punkt noch, hey, ganz ehrlich, macht es wie im Jugend-Eishockey, da lernt man es so, lasst es einfach spielen. Ich finde auch, warum denn einfach jetzt diese Anpassung wieder, Best-of-Seven-Serie, wie du sagst, eh das Fairste, einfach spielen lassen, damit sich eben das stärkere Team am Ende durchsetzen. Und gerade das ist doch eigentlich auch das Geile an den Playdowns, Playoffs generell, dass auch die Teams, die vielleicht abgeschlagen waren, dann diesen Upset landen können, dass es einfach so unfassbar spannend ist mit dieser Regelung. Spannung gekillt. Ich würde mich auch sehr wundern, wenn jetzt da Rosenheim und selbst letzten Endes scheitern mit diesen Vorteilen in der Hinterhand. Aber sind wir mal gespannt. Vielleicht ist es ja auch der beste Modus seit Jahren und wir beide sind einfach völlig planlos. Kann ja auch sein. Wir blicken in die Oberliga noch ganz schnell zu den Pre-Playoffs und verkünden, dass da zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren sich alle Teams in 2 Spielen glatt durchgesetzt haben. Wir gratulieren Herne, die überraschend 2-0 Leipzig rausgenommen haben. Hatten wir beide nicht so gesehen. Wir beide hatten die Erfurter vor Rostock, die haben sich 2-0 durchgesetzt. War also stabil von uns. Wir haben beide auch auf Höchstadt getippt. Da hat sich ebenfalls Höchstadt 2-0 gegen Linder durchgesetzt. Und was bei Tölz gegen Füssen passiert ist, brauchen wir nicht mehr weiter kommentieren. Wir blicken sonst schon mal in die ersten gespielten Partien der Oberliga Süd Playoffs, die ja auch schon am Sonntag anstanden und just in diesem Moment läuft. Partie 2 in den unterschiedlichen Playoff-Begegnungen. Überraschend, sehr überraschend und von uns nicht so getippt. Hamm hat das erste Spiel gegen Deckendorf gewonnen. Also die Deckendorfer, was sie schon Richtung Ende der Hauptrunde gezeigt haben, nämlich irgendwie nicht so ganz ihr eigentlich qualitativ vorhandenes Gesicht, lassen da auch so ein bisschen Federn kommen in Straucheln, werden aber, glaube ich, die Serie dann trotzdem noch am Ende für sich entscheiden. Was sagt Jogi Noack dazu?
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Bin gespannt, wie das Spiel heute ausgeht. Aber Best of 5, wie du es gerade schon gesagt hast, Best of 7 ist nochmal was anderes. Aber bei 3 Spielen, wenn du da 1 abgibst, dann musst du schon wirklich ganz stark aufpassen. Also heute ist schon das erste Must-Win mehr oder weniger für Deggendorf in Hamm. Und jetzt gerade, wenn ich mal hier nebenher ein bisschen gucke, steht es 3-2 für Deggendorf im zweiten Drittel. Aber auch da hat Hamm zwischenzeitlich 2-1 geführt. Also nicht zu unterschätzen anscheinend.
Definitiv nicht. Und anscheinend mal wieder auch nicht so ganz zu unterschätzen in diesem Jahr sind die Peitinger in den Playoffs. Die haben jetzt auch für mich überraschend mit 4-2 in Essen gewonnen, führen in der Serie 1-0. Jetzt im zweiten Spiel steht es 3-3 im Moment. Sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Ansonsten sehen wir, dass die Heilbronner Falken mit in der Serie mit 1-0 in Führung gegangen sind. Jetzt allerdings aktuell im Spiel gegen Erfurt mit 1-0 zurückliegen. Höchstadt gegen Halle, gegen Hannover Scorpions natürlich. Ich bin völlig durcheinander. Die Scorpions, erstes Spiel ist sowas von easy peasy für sich entschieden. Auch im zweiten Spiel sind sie vorne. Gleiches gilt für Weiden gegen Herne. Die lassen dann nichts anbrennen. Die Buzzer Boys, die marschieren vielleicht jetzt doch Richtung DL2 durch. Memmingen gegen Halle, das entwickelt sich zu einem sehr, sehr engen Duell. Das erste Spiel ging ganz, ganz knapp an Memmingen. Jetzt im zweiten Spiel führt Memmingen Stand jetzt auch ganz, ganz knapp. Bin ich sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Und SC Lösersee gegen Hannover. Hannover hat das erste Spiel für sich entschieden, die Indians. Im zweiten Spiel liegen sie auch vorne. Auch da muss ich sagen, wird, glaube ich, wirklich Hannover das Ding am Ende durchziehen. So schaut es aus im Moment von den Oberliga-Playoffs, die wir natürlich so ein bisschen by the way weiterhin verfolgen werden. Und in der Bayernliga auch da noch ganz kurz. Erding gegen Königsbrunn und Weißenberg gegen Miesbach. Könnt also auf den großen Showdown Erding gegen Miesbach hinauslaufen. Sind wir auch da sehr gespannt. Jogi, ansonsten, was hat dich jetzt bei diesen Oberliga-Playoffs jetzt ganz speziell kleines bisschen überrascht? War es diese Niederlage von Essen gegen Peiting? War es das Deggendorf-Ding? Was ist dir da so ein bisschen ins Auge gestochen?
Ja, das Deggendorf-Ding. Dann eher auch, dass sich Heilbronn so schwer getan hat, dass sie nur 6 oder nur Anführungszeichen 6-5 gegen Erfurt gewonnen haben und wie du jetzt gerade gesagt hast, sich jetzt auch schwer tun, obwohl man sagen muss, dass es in Erfurt wirklich schwer zu spielen ist, weil da die heißt wirklich so Kartoffelhalle, da ist die, das ist, also ist jetzt wirklich so, die haben da so ein bisschen anderes Licht, was es echt sehr unangenehm macht zum Spielen, wo man sich erst so ein bisschen dran gewöhnen muss. Ja, ansonsten, nee, also ich traue den Peitingern das auch zu, dass die die Serie gegen Essen holen, weil ich glaube, dass Essen jetzt auch relativ junge Mannschaft ist und ein bisschen überperformt hat über die Saison gesehen. Oder was heißt überperformt, aber zumindest vom Tabellenplatz her auf jeden Fall sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Und die Peitinger ja eigentlich ja seit dem Umbruch von der goldenen Generation, nenne ich sie jetzt mal, mit Saal, Krabat, Hechenrieder und so weiter, diese kanadische Spielweise vom Thai sehr gut verinnerlicht haben. Und das ist ja in den Playoffs vor allem ja auch immer über einen Kampf und über eine harte, geradlinige Spielweise auch geht. Deswegen bin ich mal gespannt, ob es jetzt dabei bleibt mit dem Vorsprung, obwohl da, glaube ich, noch ein ganzes Drittel zu spielen ist. Das sehe ich gerade, steht schon 3-3, siehst du. Also auch ganz eng. Deswegen ansonsten, glaube ich, alles so, wie wir gesagt haben, Memmingen, Halle, wie du auch gesagt hast, ganz, ganz eng, hätte, glaube ich, auch in die andere Richtung gehen können. Sind wir gespannt. Ich glaube, für die Zuschauer oder auch für die unparteiischen Zuschauer, denke ich, ganz interessant zuzuschauen. Und die Scorpions und Weiden, die werden sich wahrscheinlich erst ab dem Halbfinale die Blöße geben, wahrscheinlich.
So ist es nämlich. Und wie immer, und das ist das Wunderschöne an diesem Sport, man kann so viel analysieren und vielleicht so viel Ahnung haben. Letzten Endes ist es nicht vorhersehbar und das macht den Sport aus. Und deswegen freuen wir uns auf die nächsten Wochen, selbst wenn wir als Füssner jetzt nicht mehr sportlich mit am Start sind. Es ist trotzdem geil, cool und völlig okay, das Ganze weiter mitzuverfolgen. Yo, hey, bevor ich mal wieder meinen liebsten Yogi nach ein paar Sachen frage, mag ich noch ganz kurz ein paar aktuelle Eishockey-News aus der Welt des wunderschönen Scheibensports in die Runde schmeißen. Und wir hatten mal wieder zwei Top-Nachrichten der Woche und wir beziehen uns mal wieder auf die DEL2, die in diesem Jahr einfach wirklich abartig rasiert hat in Sachen positiven Schlagzeilen. In Krefeld sind über 8000 Zuschauer zum letzten Heimspiel gekommen. Es ist für ein normales, in Anführungszeichen eben nicht Freiluftspiel, ein absoluter Zuschauerrekord für die deutsche Zweitklassigkeit. Also über 8000 Zuschauer in Krefeld, auch da zeigt sich mal, boah, da ist dann einfach doch die Fanbase auch vorhanden. Sehr interessant auch noch in der DEL2, es hat ein 16-jähriger Keeper, Alexander Pankratz, für Kassel im Tor debütiert. Als sich da der schon Ersatzkeeper Maurer nach 2 Spielminuten verletzt hatte. Ein 16-Jähriger, der dann von den gegnerischen Fans ein bisschen verhöhnt wurde für sein junges Alter, hat es trotzdem sehr stark gemacht, am Ende den Overtime-Sieg für sein Team festgehalten. Der zweite Sieg für Neucoach Bill Stewart an der Bande von Kassel. Also ein 16-Jähriger in der DL2 im Tor. Respekt, mit 16 Jahren hatte ich noch ganz, ganz andere Gedanken. Ansonsten top, ebenfalls top. Es gibt dieses Jahr eine niederbayerische Premiere. Und zwar als erster deutscher Teilnehmer seit 2018, seit damals den Nürnberg Ice Tigers, dürfen die Straubing Tigers dieses Jahr zum legendären Spengler Cup reisen. Glückwunsch raus nach Niederbayern. Habt ihr euch verdient, Straubing jetzt ja wirklich sich von einem eher immer Play-Down-Team zu einer festen Größe in den Playoffs entwickelt, auch in dieser Hauptrunde wieder sportlich sehr stark performt. Zum ersten Mal seit 2018 ist also wieder ein deutsches Team beim Spengler Cup. Sind wir gespannt, sehr schön, werden wir natürlich weiterhin verfolgen. Wie gesagt, Glückwünsche gehen raus. Flop, auch da noch ganz kurz, wir hatten ihn in der letzten Woche, den Schlawuzzi. Jetzt hat er es wieder in den Kobelcast geschafft. Tobias Forla, der deutsche Nationalspieler, der in der Schweiz unterwegs ist und da mal ganz kurz die Backe vom Referee geküsst hat, also mit der Faust. Der ist jetzt für 4 Spiele tatsächlich aus dem Verkehr gezogen worden. Davor schon 2 Spiele vom Verein, also insgesamt 6 Spiele Sperre für diese Attacke an den Linesman. Dazu eine Geldstrafe in Höhe von 6.500 Schweizer Franken. Ein Jogi Noack wüsste jetzt, was das in Euro ist, weil er da sämtliche Geldbeträge in der Schweiz geparkt, wissen wir alle. Nein, Spaß, liebes Finanzamt, nicht überprüfen, der Jogi ist rein. Das sind 6.800 Euro, roundabout, die jetzt der Vorlader dazu noch zahlen muss. Kommt eigentlich verhältnismäßig jetzt noch ganz gut mit der Strafe weg. Argumentiert wurde, es sei ja keine Absicht von ihm gewesen, den Ref da zu boxen. Ja, wenn man sich das Video anschaut, kann man da vielleicht nochmal eine zweite Meinung sich einholen. Aber ist ja wurscht, wir freuen uns für den Tobi, dass er bloß so ein paar tausend Euro verloren hat und ein paar Spiele Sperre gesperrt ist. Tobias Forla, by the way, wechselt nächstes Jahr nach Mannheim. Und dann noch, was dich vor allem, Yogi, als bekennender, glühender KIC-Fan und ehemaliger KIC-Spieler sehr, vielleicht betreffen wird. Die Kölner Haie haben es in die Playoffs geschafft, haben da eigentlich auch nach einer guten Hauptrunde das Heimrecht. Jetzt müssen die leider Gottes aber ihr Heimrecht abgeben und zwar unglücklicherweise wegen einer Arena-Belegung. Ihre legendäre geile Lanxess-Arena ist aufgrund der deutschen Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport belegt für die erste Playoff-Runde. Heißt, die Kölner Haie müssen mindestens ihr erstes Heimspiel, vielleicht sogar ihr zweites Heimspiel erstmal abtreten und in ein Auswärtsspiel verwandeln. Und dazu auch noch ihre beiden Heimspiele, sowohl am 13.3. als auch am 14.3. quasi innerhalb von 2 Tagen in Folge bestreiten. Muss man schon mal festhalten, das ist ein Nachteil und so wird der eigentliche Vorteil des Heimrechts eben zum Nachteil. Ein bisschen schade letzten Endes, oder Yogi?
Ja, das ist halt der Nachteil von so einer Multifunktionsarena, wie die Köln Arena nun mal ist. Da stehen die Termine weit im Voraus einfach klar und die Planungen zeigen wahrscheinlich auch wieder, dass der KIC sich dann schon eher unter den Top 6 als in den Pre-Playoffs gesehen hat. Was ja, glaube ich, auch im weiten Verlauf der Saison ja eigentlich auch danach ausgesehen hat. Aber ja, der Vorteil ist weg. Auf der anderen Seite, sollte es schon der Anspruch sein, dass sie das schaffen, auch wenn sie dann die 2 Spiele hintereinander daheim haben müssen und dass dann da so ein Karnevals-Event nicht abgesagt wird oder verschoben wird, das ist auch klar. Das wäre wie jetzt, wenn man in München sagt, keine Ahnung, die Red Bull spielen jetzt und deswegen wird das Oktoberfest mal einen Tag verschoben oder so. Also da ist im Rheinland einfach, stehen die Sachen ein bisschen anders.
Da kann man wenig dran rütteln und es ist auch dann völlig in Ordnung. Die Kölner Haie werden es, glaube ich, trotzdem machen. Und weil wir es vorher schon angesprochen haben, die Fanpartnerschaft von Augsburg und von Düsseldorf, warum hat die auch Bestand? Oder wie zeigt sich diese auch, wenn du bei Heimspielen von Augsburg darauf achtest und die Augsburger ein Tor schießen, dann kommt immer nach dem Tor viel, viel, viel zu viel Scheiß Kölner Haie. Genauso läuft es und deswegen sind sich da die Augsburger und Düsseldorfer so wohl gesonnen. Nur so ein kleiner Fact am Rande. Auch vielleicht wieder mit dem Hintergedanken, dass wir Augsburger Eishockey weiter in der DEL hoffentlich nächstes Jahr noch sehen werden. So, bevor ich jetzt wieder einmal ganz kurz durchschnaufe, weil der Männerschnupfen mich so hart beschäftigt und mir so hart zusetzt, frage ich mal den Yogi. Auch das ist wieder eine schöne Kategorie des Tages. Yogi, jetzt sei doch mal ganz ehrlich, okay? Wirklich, lass mal die Hosen runter, so im wortwörtlichen Sinne quasi. Wie bewertest du dein erstes Jahr hinter der Bande als sportlicher Verantwortlicher vom EV Füssen? Bereust du es? Was lief ganz gut? Was lief vielleicht nicht ganz gut? Nimm uns einfach mal auf die Reise in deinen Kopf, da ist ja viel drin und deswegen bin ich gespannt, was du jetzt alles uns erzählen wirst.
Ja, boah, da hätte ich mich jetzt ein bisschen länger oder besser darauf vorbereiten müssen. Bin ehrlich gesagt noch nicht richtig dazu gekommen. Ich habe jetzt schon ein paar Leute gefragt nach meinem Fazit von der ersten Saison, weil für mich jetzt die Saison noch nicht zu Ende ist, weil wir da eher nach dem, sag jetzt mal in Anführungszeichen, Geschäftsjahr gehen und das geht bis Ende April und dadurch, dass jetzt immer noch sehr viel zu tun ist mit, sag ich mal, sportlicher Leitungsarbeit, also quasi die Meetings mit allen Spielern nach der Saison. Heute saßen wir ein paar Stunden mit dem Johanni zusammen, sind das schon mal viele Sachen durchgegangen. Die Planung dann schon für die nächste Saison für die Jungs. Wann geht's wieder los? Wie gestalten wir das Sommertraining? Und so weiter und so fort. Deswegen muss ich das jetzt ein bisschen aus dem Stegreif machen. Also ja, bin ja wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen, weil es kein anderer machen wollte oder sich kein anderer das wahrscheinlich angetan hätte. Jetzt rein sportlich gesehen, wo wir jetzt vielleicht mal für heute dabei bleiben, weil sonst wird es jetzt, glaube ich, wieder, keine Ahnung, 15-Minuten-Monolog, wo die Leute beim Autofahren einschlafen. Also rein sportlich, glaube ich, können wir uns nichts vorwerfen, beziehungsweise bin ich da ganz, ganz stolz auf die Jungs. Ich habe es ja leider ein Jahr selber miterlebt in Sonthofen, wo wir die Lizenz nicht bekommen haben. Als Spieler, logischerweise kriegt man ja auch nicht alles mit. Man ist ja da vor der Saison jetzt auch nicht im großen Austausch. War das, glaube ich, auch für die Jungs ein großer Schock, weil ja, sie ja, wie gesagt, ja nicht irgendwelche Profis sind, die zwar dann auch geschockt sind, weil sie keinen Arbeitgeber mehr haben, aber vor allem, weil es ihr Heimatverein ist und so wie das alles dann abgelaufen ist, dass wir eigentlich über den ganzen Sommer gebraucht haben, um eigentlich erstmal rauszufinden, wie hoch der Minusbetrag eigentlich ist und wie viel dann am Ende noch fehlt und wie sag ich mal, wie kurz dann auch eigentlich die Dauer war, wo wir es dann wirklich auch alle wussten, dass Geld oder das, was fehlen wird für die Lizenz, ich meine, haben wir jetzt so noch nie drüber gesprochen, weiß ich auch nicht, ob wir das noch machen werden, weil es eigentlich ja auch Vergangenheit ist, aber war das alles schon sehr, 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 ja, stressig und sehr kurzweilig, weil dadurch natürlich alles gefehlt hat, was man normalerweise in so einer Saison plant. Also egal, ob es jetzt Vorbereitungsspiele waren, die eigentlich der Janne Kujala noch planen wollte oder sollte, als er dann gegangen ist und dann der Zelle dann, oder ich den Zelle dann irgendwann mal gefragt habe, du, wie ist denn das eigentlich mit Vorbereitungsspiele? Er bin dann sagt, ja, das sollte der Janne eigentlich machen. Und dann stehst du auf einmal da, sag ich mal so 6 Wochen vorher und hast noch kein einziges Vorbereitungsspiel. Da geht's dann schon los. Und das war dann eigentlich, sag ich mal, der Startschuss, wenn wir es jetzt beim Sportlichen belassen, wo dann alles sehr, sehr schnell und alles so im Fluss war, dass man eigentlich, ich hab's dann nach dem Spiel am Donnerstag, wenn man mich da gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, gestern waren die Arena-Spiele an Weihnachten und vorgestern war irgendwie das erste Heimspiel oder so. Also für mich ging das alles ganz, ganz schnell, weil einfach so viel zu tun war und jeder Tag auch sehr lang ist und dann vergeht die Zeit ja so oder so eigentlich im Flug. Deswegen rein sportlich gesehen alles gut, hatten echt leider ein bisschen Pech, wenn der Bauer und der Philipp Bourouble sich nicht verletzen, vor allem auch die Zeitpunkte, von denen Bauer im letzten Vorbereitungsspiel oder vorletzten Vorbereitungsspiel in Bad Tölz so eine schwere Verletzung, die eigentlich auch schon fast das Saisonende hätte sein können. Das hätte uns natürlich dann brutal getroffen. Und dass BB sich ja eigentlich, ich sag jetzt mal, als bester Spieler oder als bester Verteidiger dann zweimal so verletzt, dass er eigentlich fast die Hälfte der Saison nicht gespielt hat, hat uns natürlich als Mannschaft rein sportlich gesehen und auch von der Erfahrung her sehr, sehr wehgetan. Und das haben die Jungs aber auch brutal weggesteckt, egal, also da will jetzt gar keine Einzelnen da rausheben, aber alleine zum Beispiel Juli, weil wir ihn vorhin hatten als Topscorer, wenn dein kongenialer Partner, mit dem er ja letzte Saison ja so gut zusammengespielt hat und auch in der Vorbereitung, das sah ja echt sehr, sehr vielversprechend aus bei den beiden, dann auf einmal ohne ihn dasteht und trotzdem als Topscorer das Team so ein bisschen auf die Schulter nimmt, das junge Team vor allem, dann ist es einfach nur mega. Und ich habe jetzt noch nicht, also am Donnerstag nach dem Spiel auch nicht groß was zum Team gesagt, weil ich weiß, dass da hast du als Spieler einfach die große Enttäuschung, weil du ja immer jedes Spiel gewinnen willst und die Jungs wollten noch unbedingt in die Playoffs, was ich ihnen auch gerne ermöglicht hätte, wenn ich es hätte gekonnt. Aber alles in allem, jüngstes Team, teilweise im Schnitt unter 21 Jahre. Wahnsinn, auch für mich jetzt, ja, erste Saison. War nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Würde ich es nochmal machen? Keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich es vorher gewusst hätte, gemacht hätte. Aber sportlich gesehen sind wir voll im Soll, mit all den Umständen ganz spät erst einen neuen Trainer verpflichten können, der auch das erste Mal jetzt erst in Deutschland war, der selber auch noch sehr jung ist. Denke ich, haben wir da echt eine vernünftige Saison gespielt und das wichtigste Feedback davon war eigentlich oder sind für mich da die Zuschauer und die Fans, die einfach, wie man auch bei der Zuschauerzahl, auch durch die beiden gut besuchten Weihnachtsspiele natürlich ein bisschen höher dann ist, aber trotzdem die Jungs immer unterstützt haben, egal ob das erste Spiel 12-0 in Heilbronn verloren wurde oder auch mal in Memmingen oder in Peitingen mal auf die Mütze gab, was dem Fanherz natürlich sehr, sehr weh tut, standen die Fans immer hinter uns und hinter der Mannschaft und haben sie wirklich brutal angefeuert und das ist eigentlich das beste Feedback, glaube ich, was man haben kann, dass es einfach die Zuschauer so angenommen haben, auch die Situation so angenommen haben und vor allem den Jungs da das Vertrauen geschenkt haben, weil das Füssner Publikum an sich ja schon sehr, ich sag jetzt mal, fachkundig ist und dadurch auch sehr kritisch ist, weil sie einfach Eishockey auch versteht gegenüber anderen Standorten, sage ich jetzt mal. Deswegen glaube ich, sportlich gesehen, was in Ordnung oder kann man eigentlich nicht mehr erwarten.
Super. Also, Yogi, wir haben vorher schon ziemlich zum Einstieg des Ganzen hier heute den Klassenbesten, den besten Unterschied und so weiter gekürt. Und ich wollte jetzt nochmal eine extra Kategorie quasi einführen, und zwar den Klassenliebling der Herzen, den vielleicht besten Spieler der Herzen, und der Preis geht an dich raus, Yogi, und an ein ganzes Vorstandsteam inklusive Felix Warmann, Fabi Ehrhardt und so weiter, also an all die in einer führenden, verantwortlichen Position in diesem Verein. Wir haben schon oft genug gesagt letzten Endes, und ich fand es, wie gesagt, auch sehr schön, sehr beeindruckend. Ich habe absolut Gänsehaut gehabt, als die Fans dann unter anderem dich dann auch nochmal aufs Eis gerufen haben am vergangenen Spiel gegen Tölz. Oder auch dann letzten Endes die letzten Minuten da im Spiel gegen Tölz, die letzten 3-4 Minuten, wo dann es keine Sitzplätze mehr gab im Stadion, wo einfach nur dem Team Tribut gezollt wurde, Respekt gezollt wurde, wo geklatscht wurde. Ich glaube, das sah ganz, ganz viel aus. Und vielleicht hat der EV Fürst in diesem Jahr nicht die maximale Punktzahl, also nicht die maximale Zahl an Punkten eingefahren, dafür aber, glaube ich, wieder ganz, ganz viele Herzen erobert. Und ich glaube irgendwie, dass das Jahr einfach trotzdem ein sehr ehrliches Jahr vom EV Füssen war und der Verein einfach wieder ein Stück ehrlicher und transparenter geworden ist. Und damit leisten wir auch einen Teil durch den Kurbelcast. Auch da habe ich ein paar nette Feedbacks gekriegt, dass ein positiver Gewinn des Jahres Max Bleich und auf der anderen Seite auch der Kurbelcast war. Und das freut natürlich mich und Jogi Nowak und alle, die hier in diesem Kurbelcast-Team drinstecken, natürlich auch sehr. Und stimmt durchaus. Wir gehen diesen Weg einfach, diesen Verein wieder ein bisschen nahbarer zu machen. Der Verein wurde wieder noch einheimischer, noch jünger, noch mehr Identifikationspotenzial. Und allein das ist, glaube ich, wirklich eine Leistung, die nicht mit Punkten in der Tabelle aufzuwiegen ist. Und deswegen, Jogi, hast du ein super geiles Jahr hinter dich gebracht, einen coolen Job hinter dich gebracht. Und ich persönlich hoffe, dass du noch ganz, ganz lange im Verein erhalten bleibst. Egal in welcher Funktion, am besten in dieser führenden Position, weil die machst du gut. Und das Beste ist ja, selbst wenn noch nicht alles perfekt in diesem ersten Jahr geklappt hat, du bist ja sehr lernfähig und dementsprechend wird es noch besser. Also können sich, glaube ich, alle Füssner und dies allgemein mit dem Eishockey-Halten hier in Füssen auf tolle Jahre freuen. Und bevor wir jetzt dann noch zum großen Finale des heutigen Tages kommen, nämlich zu meiner liebsten Kategorie eigentlich, zur Verleihung der Oberliga Südostcast, und zwar der Spieler-Ostcast nach dieser Hauptrunde, noch ganz kurz die letzten News bezüglich Vertragsverlängerungen und Entlassungen, auch bezüglich Headcoaches im deutschen Eishockey. Vorher schon ganz kurz gehört, der eigentlich fast schon legendäre Bill Stewart, der ehemalige Erfolgscoach von Mannheim, ist jetzt neuer Coach an der Kasseler Bande. Schauen wir mal, ob er dieses wankende Schiff nochmal ins Gleichgewicht bringt. Sean Szczynski ist weg aus Lindau, wird mit dem EC Peiting tatsächlich in Verbindung gebracht. Für ihn jetzt an der Bande in Lindau Michi Beindl, auch der allseits bekannt, zuvor jetzt in Bayreuth als Fitness- und Co-Trainer, jetzt neuer Head Coach in Lindau. Ein Füssener Eisengewächs, eigentlich Füssener durch und durch, mit DEL und Champions Hockey League Erfahrung, nämlich Dominik Meisinger, bleibt in Memmingen seit 2022 dort, absoluter Leistungsträger in der Defense, hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert und ebenfalls sogar um 3 Jahre verlängert hat Silvan Heiß seinen Vertrag in Deckendorf. Der Sohn von Peppi Heiß bleibt also auch da den DSC erhalten. Und einer, der in der NHL nochmal eine Vertragsverlängerung ins Haus geflattert bekommen hat, ist Elias Pettersson von den Vancouver Canucks. Mal ganz kurz stabil bis 2032 verlängert mit einem Durchschnittsgehalt von 12 Millionen pro Jahr. Elias, wenn du irgendwie mal Bedarf hast und nicht weißt, wohin mit der Kohle, ich wüsste, wo sie ganz gut aufgehoben wäre. So, jetzt kommen wir zum schönsten Teil des Abends. Und ich habe halt keinen Sakko an, aber so eine ganz schicke Weste eigentlich, so ein bisschen was Ansehnlicheres als sonst. Weniger Farben, ich setze heute auf Schwarz und Weiß, um einfach ein bisschen seriös und ernst auszusehen. Denn, oh, ich freue mich so, wir verleihen jetzt die Spieler-Awards, die Spieler-Oscars des Oberliga-Jahres. Wir küren also die besten Spieler, und zwar ist erstmal gemessen einfach nur an Zahlen die besten Spieler, sowohl in der Oberliga als auch die besten Zahlen beim EV Füssen. Und werden dann in den nächsten Wochen noch weitere Awards verleihen, und zwar die besten Teams, auch da gemessen an Zahlen, und dann noch so ein paar individuelle Awards. Wir haben also circa 3-4 Wochen Playoffs noch vor uns, und dementsprechend werden wir dann da das Ganze mit diesen Awards auch füllen. Und Yogi Noak, ich werde jetzt einfach mal die Awardträger verlesen und du darfst dann darauf reagieren, ob du die Meinung teilst. Letzten Endes wirst du die Meinung höchstwahrscheinlich schon teilen, weil Zahlen sprechen halt für sich und lügen in dem Fall nicht. Aber trotzdem kannst du es ja einfach kommentieren. Und schön wäre jetzt natürlich, wenn wir so ein bisschen akustische Untermalung hätten, so ein schönes Rauschen, so ein da-da-da-da. So oder so ähnlich. Der Award für die meisten Punkte für den besten Scorer in der Oberliga Süd geht nach Weiden an Mr. Thomas Rubesch. 94 Punkte in diesem Jahr, davon allein 65 Assists plus minus 63. Thomas Rubesch, Schusseffizienz von 21%. Auch da kann der ganze EV Füssen davon nur träumen. Dazu noch eine Bulli-Quote von über 54%. Hut ab, Thomas Rubesch, und die meisten Punkte im EV Füssen-Trikot haben wir schon vorher angesprochen. Da geht der EVF meiste Punkte-Award an Juli Straub wieder mal mit über 50 Punkten zum zweiten Mal in Folge. Juli, herzlichen Glückwunsch. Und Yogi Noak hat schon, während ich die Zahlen zum Thomas Rubesch vorgelesen habe, einmal kurz mit den Ohren geschlackert. Plus 63 ist eine Hausnummer, gell?
Ja, ist eine Hausnummer, aber in einer Mannschaft, die, glaube ich, so auch in der falschen Liga spielt. Lassen wir mal so stehen. Will bei ihnen natürlich nichts wegnehmen, aber ich weiß jetzt nicht. Das ist wahrscheinlich müsste man jetzt mal die Tordifferenz von Weiden mal sehen, wie viel sehr die im Plus ist. Dann ist es wahrscheinlich einfach nur logisch. Aber egal. Trotzdem mega Saison von ihm. Herzlichen Glückwunsch für den Kugelcast MVP oder keine Ahnung, wie das jetzt hier nennen willst. Aber wie gesagt, zweiterer, den du da gerade genannt hast, der Juli, ist mir 100-mal lieber.
Mir natürlich auch. Und ich habe gleich parallel wieder kurz gearbeitet und habe die Tordifferenz von Weiden recherchiert. Stabile plus 177. Also ich bitte dich, komm, das sind die plus 63 nicht nachzuvollziehen. Naja. Das war auf alle Fälle unser bester Punktegarant. Mein persönlicher Offensiv-MVP in diesem Jahr aus Oberliga Süd allgemeiner Sicht ist einer mit dem Namen Wernersson Liebeck. Du kannst dir da eigentlich zwei aussuchen, beide sind fast gleich stark. Ich entscheide mich jetzt für Pontus Wernersson Liebeck von den Heilbronner Falken. 90 Punkte, allein von seinem Spielstil, diese Zwillinge, wirklich eine Augenweide. Mein EV Füssen MVP in der Offensive für dieses Jahr, weil doch unerwartet, oder nicht unerwartet, aber einfach positiv überraschend, dass er so viele Buden erzielt hat. Anton Zimmer mit am Ende 22 Saisontoren, der beste Torschütze auf EVF-Seite. Mein Offensiv MVP beim EVF. Yogi Noak, Pontus Wernersson Liebeck und Anton Zimmer. Gehst du damit d'accord?
Ja, also mit Pontus Wernersson Liebeck auf jeden Fall. Wie du sagst, eigentlich wahrscheinlich beide, aber er sticht da von denen, wenn man sie sowieso überhaupt unterscheiden kann, noch ein Stück heraus. Und bei uns, ja, machst du, glaube ich, mit dem Anton Zimmer nicht viel falsch. Ich bleibe da aber ganz, ganz langweilig und nehme Juli.
Der Juli sahnt heute wahnsinnig ab. Das kennt ja eh der Juli. Das ist ja wunderbar. Juli Staub, dein großer Offensiv-MVP beim EV Füssen. Wir gehen in die Defensivabteilung der Oberliga Defensiv-MVP. Da fällt jetzt bei jedem eigentlich der Name Kurt Davis, weil der natürlich auch gemessen an den Zahlen absolut überragend in diesem Jahr war. Mich hat er in den Auftritten, die ich jetzt gesehen habe, nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich gehe mit einem anderen Spieler. Eine andere Alternative wäre vielleicht jetzt noch Mark Ledlin von Bayreuth, dem wir auch wirklich Props zeugen müssen. Der ist bei diesem Verein geblieben und auch in den letzten Wochen noch sehr stark gespielt. Meisten Tore als Verteidiger in der Oberliga Süd, Mark Ledlin. Meiste Assists in der Oberliga Süd, Mark Ledlin als Verteidiger. Dazu die meisten Powerplay-Tore. Der hat als Verteidiger auch eine Bulli-Quote von über 55% und hat einige Bullis in diesem Jahr gemacht. Für mich trotzdem, jetzt mal ungelogen, no joke, der Defensiv-MVP geht an Philippe Bourouble, an unseren BB. Weil, jetzt passt mal auf, liebe Kobelcaster, das ist jetzt nicht nur durch die EV Füssen-Brille so gesagt, der hat nur 25 Spiele bestreiten können, hat in diesen 25 Spielen 32 Scorerpunkte erzielt, hat in Sachen Effizienz vor dem Tor die besten Verteidigerwerte in der ganzen Oberliga Süd, ist, obwohl nur 25 Spiele, Platz 6 nach Toren, Platz 2 nach Toren im Powerplay als Verteidiger, Platz 2 nach Punkten in Unterzahl. Der hat ein überragendes Jahr gespielt, der Filippo Doublet. Und es ist einzig schade, ist einfach nur, er ist zu oft verletzt gewesen, zu lange verletzt gewesen. Ansonsten hätte der noch richtig, richtig viel Spaß uns allen gemacht in der Oberliga. Dementsprechend mein Defensiv-MVP, Bibi Filippo Doublet. Und Jogi, jetzt enttäusch mich nicht, da gibt es keine Widerrede.
Ja, gebe ich dir recht. Also Bibi, wenn er fit gewesen wäre, auf jeden Fall auch mein Verteidiger des Jahres. Ansonsten, ja, hast du jetzt gerade alles schon gesagt, ich würde da auch nicht ansonsten nicht auf den Kurt Davis gehen, sondern würde da vielleicht das, um vielleicht auch mal beim deutschen Verteidiger zu bleiben, das Verteidigungspärchen von Heilbronn, Corey Mapes und Supis nehmen, die beide echt klar auch sehr viel Erfahrung in der DEL2 haben, auch zwei eigentlich richtig, richtig coole Typen sind, wer sie ein bisschen persönlich kennt, aber die vor allem auch die besten Verteidiger in Heilbronn sind, neben dem Pavlou vielleicht noch. Deswegen würde ich die da mal mit reinschmeißen, weil auch ähnlich wie beim Rubesch.
Typisch deutsche Verteidigername.
Da stehst du da auch nicht von alleine im Powerplay an der blauen Linie. Da musst du auch schon was drauf haben, aber würde ich erstmal die beiden in den Ring schmeißen.
Du, das ist völlig okay. Ich fand's ganz geil. Typisch deutsche Verteidigernamen. Corey Mapes und Thomas Schuppis. Das sind natürlich wirklich die absolut deutschesten Verteidiger überhaupt. Und deswegen werfe ich noch einen in den Ring, nämlich Max Bleicher, was bei dem sehr interessant ist. Max Bleicher hat ja auch einige Spiele jetzt dann verletzt, verpasst oder krankheitsbedingt verpasst. Und der hat tatsächlich in diesem Jahr 102 Schüsse aufs Tor abgefeuert und damit nur 7 weniger als Juli Straub, als unser Topscorer. Und allgemein bei den Verteidigern ist denn da unter den Top 5 in Sachen abgegebene Schüsse Max Bleicher. Auch das vielleicht nochmal so ein kleiner Stat am Rande, der seine tolle Entwicklung in diesem Jahr bestätigt. Wir gehen weiter Richtung Keeper des Jahres und da ist natürlich gemessen an Zahlen Marco Wölfel, der Keeper von Weiden, der beste, Gegentore-Schnitt 2,1, Fangquote über 91%, auch da vielleicht darf man es ein kleines bisschen relativieren, die Verteidigung einfach davor natürlich macht auch einen Mega-Job, trotzdem Marco Wölfel, Superkeeper, gehört auf alle Fälle da ganz vorne mit rein. Für mich bleibt einfach der beste Keeper der Oberliga Süd, ohne jetzt den Benny Hötzinger nahe treten zu wollen, aber da wird er sicherlich mit mir trotzdem d'accord gehen. Für mich der beste Keeper auch in diesem Jahr wieder Timo Pielmeier, der nur 30 Spiele knapp hat absolvieren können, war auch mal eine Zeit lang verletzt, aber gemessen an Zahlen in diesen 30 Spielen ist er der Beste. Seine Vita ist brutal, seine Ausstrahlung auf dem Eis brutal. Wenn der mal Bock hat, lässt er gar nichts rein und deswegen für mich Timo Pielmeier der beste Keeper in der Oberliga Süd und Benny Hötzinger sowieso mein EVF-Keeper-MVP, der in Sachen Fangquote in diesem Jahr wieder Platz 8 in der Oberliga Süd belegt, in Sachen Gegentore-Schnitt immerhin dann trotzdem noch unter den besten 15 ist. Also Hötzinger sowieso mein absoluter Liebling. Bausi, liebe Grüße. Und Jogi Noack darf jetzt sehr gerne noch meine Timo Pielmeier-Entscheidung kommentieren. Jetzt habe ich es auch noch rausgebracht.
Ja, also über Bausi geht natürlich gar nichts. Das ist sowieso klar, wer die Nummer 2 dann ist. Schwierig über einen Silbermedaillengewinner da jetzt was oder dagegen zu sprechen, vielleicht damit wir nicht immer einer Meinung sind. Ich glaube, wenn Bayreuth vielleicht dann doch noch irgendwo 2 Millionen mehr gehabt hätte für diese Saison, wäre, glaube ich, Kai Christian der Torhüter des Jahres geworden, weil der, nachdem er ja jahrelang in Hamburg war, auch da immer schon gut gehalten hat, den fand ich schon sehr, sehr stark bei dem, vor allem bei einem Spiel, bei uns Heimspiel, hat er eigentlich den Bayreuthern den Sieg alleine gefangen und um da vielleicht mal was anderes reinzubringen.
Ja, yeah. Kai Christian, definitiv auch ein Kandidat für den besten Keeper. Cooler Typ auch, hat leider Gottes auch den Verein verlassen in Bayreuth. Wer halt das nötige Kleingeld da gewesen, diese 2 Millionen Herrschaftszeiten. Nein, ansonsten, bevor wir, nein, andersrum, ich muss wieder anders anfangen. Was laber ich denn? Bevor wir noch zu ein paar coolen Facts aus diesem Jahr, ein paar Zahlen-Facts aus diesem Jahr oder unglaublichen Zahlen zur Oberliga Süd kommen, letzte Kategorie, letzter Award, der Vor dir habe ich Angst Award für den körperlich spielendsten und sich am meisten reinhauendsten Spieler in der Oberliga Süd. Ein Spieler von Heilbronn, Der heißt Benedikt Jiranek und der hat in 45 Spielen stabile 110 Strafminuten gesammelt. Das sind knapp 2,5 Minuten pro Spiel. Herzlichen Glückwunsch. In Sachen Minutenanzahl pro Spiel ist nur noch einer stabiler unterwegs und der heißt Jaden Schubert von den Bayreuth Tigers. Der hat knapp 4 Minuten pro Spiel zustande gebracht in diesem Jahr. Also Jaden, vor dir habe ich wirklich Angst. Auf EV Wissensseite der mit den meisten Strafminuten und das stimmt wieder einfach sehr gut in Sachen Einsatz. Pille Seitz, Bio Seitz mit 63 Minuten und damit im Schnitt knapp 2 Minuten pro Spiel. Das ist der Pius. Ja, Yogi, wenn du jetzt mal durch die Oberliga Süd blickst, vor welchem hättest du am meisten Angst gehabt als aktiver Spieler auf dem Eis? Oder kennst du gar keine Angst, weil du Yogi bist?
Natürlich, ein EV Füssen-Spieler hat niemals Angst vor niemandem. Ja, ich überlege jetzt gerade, auf die Sache bin ich jetzt gar nicht gekommen. Also weder vom Jaden noch von dem Jiranek. Ich habe jetzt keine Angst. Es ist ja auch immer, müsste man jetzt mal schauen, wie viel von den Strafminuten an den Spieldauer oder Matchstrafen waren. Dadurch geht sowas natürlich auch mit hoch. Beim Pille ja genauso, der dann eine Matchstrafe bekommen hat, die ja nachweislich dann im Endeffekt eigentlich gar nichts war mit dem Kopfstoß. Kriegst du, glaube ich, auch direkt mal 20 Minuten on top. Fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt niemand ein. Ab und zu, weil er einfach völlig übermotiviert irgendwelche, sag ich mal, wirklich gefährlichen Checks fährt, ist der Juppe Gulke aus Fighting. Also wenn der auf dem Eis war, da musstest du wirklich immer aus Selbstschutz den Kopf hochnehmen, obwohl er eigentlich ein guter Typ ist, also menschlich gar kein Problem mit ihm, nur auf dem Eis manchmal ein bisschen grenzwertig, aber es ist halt seine Spielweise. Obwohl er, glaube ich, jetzt dieses Jahr, also bei den Spielen gegen uns, sehr, sehr human war. Also es war die letzten Jahre schon deutlich schlimmer, wird wahrscheinlich auch langsam älter.
Ich finde auch, dass der Gulke fast schon geläutert in dem Jahr gewirkt hat, sehr zurückhaltend fast schon dementsprechend. Aber ich kann den Cole durchaus verstehen, der hat schon, ja, der ist schon durchaus gut unterwegs, der Lukas Gulke. Vor wem ich am allermeisten Angst hätte, wäre der Rampy von den New York Rangers, was der an Checks und Hits und sonstigen Sachen ausfährt. Abartig, ey. Boah, Maschine. Wunderschöne Kategorie, finde ich. Vielen lieben Dank, Jogi Noack. Und wir wissen alle, dass du kein Angsthase bist. Und deswegen müsst ihr auch jetzt keine Angst davor haben, dass ich dir jetzt nochmal die schönsten Zahlen des Oberliga-Jahres noch einmal gegenballer. Die beste Plus-Minus-Statistik hat besagter Kurt Davis mit plus 69 beim EV Füssen. Die beste Plus-Minus-Statistik, auch das ist bezeichnend, Philipp Bourouble mit plus 19 ist eigentlich der einzige Spieler im Plus beim EV Füssen. Wenn man mal auf eine einigermaßen ja, statistikwürdige Anzahl an Spiele schaut, der Spieler, der ansonsten noch relativ viele Spiele in diesem Jahr gemacht hat, den man dann diese Statistik mit einbeziehen könnte, wäre Juli Straub, der kommt da dem Bourouble mit minus 6 noch am nächsten. Dann Matchwinner, die Spieler mit den meisten Goal-Winning Goals, also mit den entscheidenden Toren in der Oberliga Süd, war es Edgar Somjakovs. Herzlichen Glückwunsch nach Memmingen. Der hat 11 spielentscheidende Tore in diesem Jahr erzielt. Auf EV Füssen-Seite Juli Straub und Etuwele Akioma mit jeweils 4 Goal-Winning Goals, was auch nochmal ganz kurz unterstreicht. Akioma ja auch sehr viel in der Kritik gewesen in diesem Jahr. Der hat 4 Spiele uns gerettet in Sachen Punkte. Auch das bleibt dann oft vergessen oder wird dann oft schnell vergessen, bleibt unerwähnt. Also da Props raus an Akioma, der trotzdem trotz der schwierigen Situation dann in seinem Maß auf alle Fälle geliefert hat. Powerplay-Spezialist. Yo, wir haben einen Bayreuther, nämlich Etuelo, der in 36 Spielen 15 Powerplay-Tore erzielt hat. Dann nach dem Bayreuther Börsencrash, das Team verlassen hat, deswegen nicht noch mehr Tore hat erzielen können. Thomas Rubisch mit 28 Punkten im Powerplay, der beste Powerplay-Punkter. Und bei uns ist es der Juli Straub mit 6 Toren im Powerplay und 18 Punkten im Powerplay. Der einfach der Special Team Specialist. Und dann gehen wir noch auf den besten Unterzahlspieler, Felix Brassard vom ICP. Also auch die Marktgemeinde holt sich noch einen Award bei mir ab. Den können sie quasi direkt vor der Haustür abholen. Brassard mit 4 Shorthanded Goals allein in diesem Jahr. 5 Punkte in Unterzahl unerreicht. Bei uns in Füssen der Bauer Neudecker mit 2 Shorthanded Goals, obwohl gefühlt quasi gar nicht gespielt. Da auch mit vorne dabei. Bauer, Mister. Du bist eine Maschine. Und letzte Statistik des Tages, des Jahres vielleicht schon. Beste Bulli-Quote. Die beste Bulli-Quote der Oberliga Süd, die teilen sich zwei Spieler, wobei man sagen muss, der eine hat jedes Spiel in dieser Hauptrunde absolviert und der andere nur 31 Spiele. Der Mann mit 31 Spiele heißt Curtis Lineweber, spielt bei den Deckendorfern. Bulli-Quote von knapp 63% und dieselbe Bulli-Quote von knapp 63% hat sein Kollege Carter Popoff von Deckendorf. 48 Spiele, 63% Bulli-Quote. Stabil. Und jetzt die Frage natürlich an Jogi Noack. Jogi, wer denkst du hat die beste Bulli-Quote beim EV Füssen? Es ist wirklich naheliegend.
Der Juli wahrscheinlich, oder?
Nein, wir haben nur einen einzig wahren besten Bulli-Spieler im Team und das ist natürlich der Marco Däubler.
Oh ja, stimmt.
48 Spiele, 52% Bulli-Quote. Das darf dir der Marco Däubler jetzt wirklich das Leben lang noch vorhalten, dass du ihn da nicht richtig zugeordnet hast. Marco, ich weiß, du hörst es. Wirklich, gell, du hast es auch nicht aufgezeichnet. Jogi Noack kennt dich nicht. Also unfassbar, gibt's ja gar nicht. Nein, Spaß. Juli Straub wäre der nächstbeste gewesen. Der hat, glaube ich, auch knapp unter 50%, also nicht weit weg von Marco Däubler. Und das war's mit den Spieler-Awards der Oberliga Süd in diesem Jahr nach der Hauptrunde. Nächste Woche dann noch ein paar Team-Awards und sonstige kleine Spielereien. Und ich würde jetzt einfach mal auf nächste Woche auch unser Auffüllen des Deutschland-Line-Ups verschieben, weil wir jetzt schon echt wieder spät sind und am Ende des Podcasts angekommen sind. Jogi, gehst du damit fit? Ist das okay für dich?
Ja, können wir machen. Dann nur nochmal für meine Vorbereitung. Wir sind dann jetzt bei der vierten Reihe plus denen, die wir noch extra haben, oder? Oder wie sind wir da jetzt? Müssen wir nochmal, wir müssen einfach mal Kobelcast hören, dann wüssten wir es wahrscheinlich.
So schaut's aus. Also, was jetzt uns noch fehlt für unser Team Deutschland, wir brauchen insgesamt 8 Verteidiger und wir dürfen insgesamt theoretisch 14 Offensive mitnehmen sowie 3 Keeper. Das sind die offiziellen internationalen Standards. Also 8 Verteidiger, 14 Offensive, 3 Keeper.
Okay, aber 3 Keeper haben wir ja schon.
3 Keeper haben wir schon, deswegen fehlen uns noch die Verteidiger, da fehlen uns noch 3 Stück, 2 Stück, 2 Stück und dann noch die offensiven Spieler auffüllen. Gell? Also ich habe schon alles aufgefüllt, ich bin ready to go, machen wir dann nächste Woche, um ein bisschen den Spannungsbogen wieder zu ziehen und gehen jetzt aufs Ende des heutigen Podcasts zu, das Ende, das nochmal dir gebührt, lieber Jogi Noack. Du darfst nochmal ganz kurz die Abschlussfeier nochmal hochloben lassen. Also ganz wichtig, liebe Kobelcaster, Wochenende vormerken. Jogi, sag nochmal, welches Wochenende?
Also, das ist das Wochenende vom 15., 16., 17. März 2024.
Wunderbar, also die Nacht von Freitag auf Montag dringend freihalten. Es könnte eine lange Nacht werden, dementsprechend. Freuen wir uns das sehr auf möglichst viele Fans, die jetzt dieses Abschlussfest begehen und dann einfach dieses sehr interessante Jahr, dieses sehr doch irgendwie tolle Jahr und sehr interessante Jahr dann zu einem tollen Ende bringen. Wir sind alle am Start, wir freuen uns wirklich sehr, Hände zum Schütteln, Lächeln zu verteilen, Rede und Antwort zu stehen. Einfach nochmal mit den Fans eine schöne Zeit zu verbringen. Und wir haben schon oft gesagt, die Fans sind das höchste Gut beim EV Füssen und das werden sie auch weiterhin bleiben. Und dementsprechend ist es da, glaube ich, auch nochmal an der Zeit, ein bisschen was den Fans zurückzugeben. Und das ist, glaube ich, die passende Gelegenheit dafür. Freuen wir uns sehr. Ansonsten, lieber Jogi Noack, den Fans was geben. Wir haben jetzt heute wieder alles gegeben. Sämtlichen Widrigkeiten zum Trotz, Männerschnupfen und Bambusleitung. Wie geht's dir jetzt nach diesen 1 Stunde 20? Was wünschst du dir für die kommenden Tage? Jetzt darfst du dir wirklich mal was wünschen, was nicht mit EV Füssens Sieg zu tun hat. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob du kreativ wirst.
Oje. Ich wünsche mir, um Gottes Willen, jetzt hast du mich. Fangen jetzt am Wochenende eigentlich schon die Playoffs an in der DEL schon, oder?
Die Pre-Playoffs, ja.
Die Pre-Playoffs. Ne, dann wünsche ich mir in Kölner Haie Pre-Playoff-Sieg.
Gut, perfekt. Ich finde es übrigens immer sehr höflich von dir, dass du mich auch immer fragst, was ich mir wünsche fürs Wochenende. Dementsprechend.
Ja, was wünschst du dir denn, mein lieber Max?
Ich wünsche mir ganz, ganz viel Gesundheit für mich, für meine Family und für alle Kobelcaster da draußen und für all die, die uns so lieb gehabt haben, dieses ganze Kobelcast-Jahr über. Ich finde es wirklich die schönste Geste einfach immer, wenn man von Menschen, von Fans direkt angesprochen wird und da die volle Sympathie breitseite kriegt und es dann einfach heißt, ja, wir hören euch so gern und es ist immer so ein Fest und vor allem das gegenseitige Gebäsche von euch zwei feiern wir abartig ab. Das ist für mich das Schönste und ich hoffe oder ich wünsche mir genau, dass das noch ganz, ganz lange Bestand haben wird und ich kann garantieren, ich werde weiter bashen und Jogi Noack kann das auch ganz gut dementsprechend. Ist da schon mal alles soweit safe für die nächste Kurvecast-Zeit. Jogi Noack, ich schmeiße mich jetzt ganz kurz vor den Fernseher und drücke Lazio Rom die Daumen, dass die den FC Bayern raushauen. Sammle ich jetzt noch ein paar Sympathien am Ende des Kurvecastes, finde ich richtig und wichtig. Ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Abend und freue mich schon auf die nächste Auflage des einzig wahren Füssener Eishockey Talks wieder mal mit dir an deiner Seite. Bleib gesund, wir sehen uns und hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
Jetzt haben wir, glaube ich, nochmal zum Abschluss die Bambusleitung gehabt.
Selbst das Ende kriegen wir heute nicht hin. Hey, oh Mann, deine abschließenden Worte.
Also, dass du jetzt Lazio Rom den Italienern die Daumen drückst, da hast du, glaube ich, jetzt auch wieder sehr viele Freunde gemacht hier von unserer Kurvecast-Community. Ich weiß nicht, wie viel da eher den Roten anstatt den Blauen die Treue halten. Ich mach's ganz politisch korrekt. Ich hoffe natürlich, dass eine deutsche Mannschaft so weit kommt wie möglich. Deswegen hoffe ich, dass die Bayern das schaffen. Einfach auch, damit nicht wieder alle Nachrichten darüber voll sind, ob jetzt der Trainer da jetzt bleibt oder nicht und wie auch immer und so fort. Aber und außerdem freue ich mich, weil ein paar von unseren Jungs heute Karten bekommen haben und im Stadion sind und die da hoffentlich ein schönes Spiel erleben. Ansonsten, vielen Dank wie immer für deine Vorbereitung und dass du uns hier so schön durch den Kurvecast führst. Und wie gesagt, Leute, haltet euch das Wochenende frei. Das wird eine Riesenparty, auch mal in einer anderen Location, nicht in der Eishalle. Deswegen müsst ihr euch nicht ganz so warm anziehen. Und vielleicht haben wir da noch ein ganz paar coole Ideen und Überraschungen. Die wird es dann wahrscheinlich im nächsten Kurvecast geben, weil vor der Abschlussfeier oder Party hören wir uns nochmal und wird auch darauf angesprochen, um das vielleicht jetzt nochmal als Abschluss, wie es jetzt weitergeht bei uns, wissen wir noch nicht so richtig, glaube ich, oder haben wir noch nicht so richtig beschlossen. Ich glaube, solange die Eishockey-Saison in Deutschland noch läuft, und das sind ja, glaube ich, noch ein paar Wochen, werden wir es, glaube ich, so wöchentlich beibehalten und dann schauen wir mal, ob wir auch eine Sommerpause machen, die wir dann vielleicht mit ein paar voraufgezeichneten Interviews überbrücken oder ob wir einfach zu viele Sehnsucht an den Kurvecast haben und dann doch uns hier jede Woche irgendwie treffen und anderthalb Stunden irgendein Eishockey-Gelaber sprechen. Aber erstmal keine Angst, in nächster Zeit bleiben wir euch noch erhalten, wenn wir nicht gecancelt werden durch irgendwelche Sachen. Ja, man weiß ja nie, wir sind in 2024. Aber glaub, wenn, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Aber ist auch wurscht. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Also, vielen Dank. Heute hast du mal die letzten Worte. Bis nächste Woche. Oh. Danke fürs Zuhören und für die Unterstützung. Ciao.
Ja, wunderbar. Also ich hoffe, dass wir kein FSK 18-Siegel oder irgendwie sowas kriegen. Wir zügeln uns echt, da könnten ja ganz, ganz andere Sachen auf uns. Wir haben ja eh schon ein lockeres Mundwerk und von dem her zügeln wir uns da eh schon immer sehr. Nein, ich schließe mich da an. Ich glaube, es ist, glaube ich, weniger die Sehnsucht, vielleicht sogar eher die Langeweile, die uns beide auszeichnet. Und deswegen werden wir diesen Kurvecast noch, obwohl Jogi schüttelt mit dem Kopf, ja, du hast keine Langeweile in deinem Leben. Ich natürlich eigentlich auch nicht, ich habe ja auch selber einen Job. Aber nein, wir sind auf alle Fälle weiterhin, jetzt lachen wir zu blöd, wir sind auf alle Fälle weiterhin on und versorgen euch mit den neuesten Kurvecasts und Eishockey News aus der Welt. Das war's für diese Woche. Wunderschönes Playoff-Wochenende, egal für welchen Verein ihr jetzt noch einsteht oder ob ihr einfach so den wunderschönsten Sport der Welt weiterhin verfolgt. Viel Spaß damit, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao Kakao, bis Düsseldorf.